Guten Morgen miteinander von meiner Seite und frohe Ostern. Unser Herr ist auferstanden. Danke vielmals für den wunderschönen Einstieg in den Gottesdienst. Ich habe jetzt fast mein Timing verpasst, weil es einfach so schön war, um da dieser Bibelstelle schon nachzudenken und die Musik zu geniessen. Aber jetzt wollen wir miteinander in die Predigt einsteigen. Wo ich das mache, aber noch ein kurzes Gebet. Herr, wir danken dir für den neuen Morgen, für den Ostersonntag. Wir wissen, dass du lebst und dass du bei uns bist. Danke, bist du mit deinem Heiligen Geist jetzt bei uns. Schenk, dass die Gedanken von meinem Herz und die Worte aus meinem Maul zu deiner Ehre verdienen. Amen. Wir steigen wieder ein in die gleiche Geschichte, wie wir am Freitag verlassen haben. Wir haben sie vorne schon gehört von der Christina. Die Jünger und die Freunde von Jesus haben jetzt zweimal schlafen und zweimal traurig sein. Ihre Rabbi, ihre Messias, ihre gute Freund, wo sie 3 Jahre lang damit so eng unterwegs sind, ist tot. Die beiden Marias, lesen wir in der Geschichte, kommen am Sonntagmorgen früh zum Grab und wollen einfach nach dem Rechten schauen. Sie wollen trauern, sich erinnern an Jesus. Doch sie werden von einer ganz unerwarteten Szene begrüßt. Ein grosses Erdbeben passiert. Immer wieder ein Zeichen von Gottes Macht. Haben wir auch schon davon gelesen, am Freitag, wo Jesus gestorben ist, hat es überall in Jerusalem die Erde bebt. Ein Botschafter von Gott, ein Engel, kommt aus dem Himmel runter. Er wälzt den grossen Grabstein weg und zeigt der Frau, schaut ins Grab rein, es ist leer. Jesus ist nicht mehr da, weil er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Das können wir auch symbolisieren mit dieser Kerze, die wir jetzt endlich werden anzünden. Die zeigt, Jesus ist bei uns. Dann ist ja alles wunderbar. Dann können wir ja heimgehen. Aber stimmt denn das? Stimmt denn das, was da passiert ist? Ist Jesus wirklich auferstanden? Es gibt Passagen in der Bibel, bei denen wissen wir heute, das ist sehr wahrscheinlich historisch nicht genauso passiert. Zum Beispiel gerade ein Vers aus dem Matthäus-Evangelium, den wir am Freitag gelesen haben. Der Emilio hat mich noch darauf angesprochen. Nachdem Jesus stirbt und die Erde bebt, steht in Matthäus, die Gräber haben sich geöffnet und alle Heiligen sind rausgekommen. Und der Matthäus ist der Allereinzige, der von dem redet. Und ich habe mich schon als Teenager gefragt, hey, da sind hunderte von Leuten tot gewesen und jetzt sind sie einfach mit ihren Grabtüchern da in Jerusalem am rumlaufen. Wieso erzählt niemand außer der Matthäus von dem? Niemand anders in der Bibel redet von dem und auch sonst niemand redet von dem. Darum ist das für mich ein Zeichen, wenn ich ehrlich bin, das hat wahrscheinlich so nicht stattgefunden. Aber es ist auch kein Problem, weil die Aussage hat nicht etwas Historisches sagen, sondern etwas Theologisches. Es hat bebt. Gott hat gewirkt, Gott ist dort im Kreuz präsent gewesen. Und dass die Toten auferstehen, ist auch eine Hoffnung. Hin, wie es mal wird sein. Dazu komme ich später dann nochmal zurück. Aber können wir bei der Auferstehung von Jesus das Gleiche sagen? Ist das vielleicht historisch auch nicht passiert? Aber ist das auch egal, wie es halt eine theologische Aussage ist? Wir lesen beim Paulus, im 1. Korinther, Kapitel 15. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Der Paulus tut es deutsch und deutlich formulieren, wenn Jesus nicht auferstanden ist von den Toten, wenn das nicht wirklich passiert ist, dann haben wir das Problem. Dann sind wir die Letzten, die Elendsten von allen Menschen, wenn wir an etwas glauben, was so einfach nicht passiert ist. Darum glaube ich, es ist wichtig, um da hinzuschauen und uns überlegen, ist denn das wirklich passiert? Falls es noch nicht habt, wäre jetzt ein guter Moment, um ein Notizbuch vorzunehmen, weil die nächsten paar Minuten werden sehr dicht. Wir werden nämlich miteinander inspiriert von Johannes Hartl, von einem Vortrag von ihm, miteinander 5 Vorwürfe oder Problemfelder anschauen, wo man immer wieder an die Auferstehung und die ganze Sache mit Jesus gestellt hat. Es wird keine Vorlesung, es soll immer noch eine Predigt bleiben. Darum mache ich das Ganze ziemlich zackig und vielleicht auch ein bisschen oberflächlich. Aber es soll auch einen guten Einstieg in das ganze Feld bieten. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dürft ihr gerne nachher in der Cafeteria auf mich zukommen oder Christina weiss auch einen Haufen über das. Also, schauen wir uns die 5 Vorwürfe an. Auferstehung, ist das wirklich passiert? Erstens, Jesus hat es gar nicht gegeben. Die ganze Geschichte ist eigentlich egal, hat es nicht gegeben, ist es Märchen. Jesus hat es nicht gegeben. Zweiter Vorwurf, Jesus hat es zwar gegeben, aber er ist gar nicht gestorben. Vielleicht war er am Kreuz gewesen, aber nachher irgendwie hat er das überlebt und ist nachher in der Kühle des Grabens, sagen die einen, in der kühlen Luft vom Grab, hat er sich erholt, ist nachher rausgelaufen, ist auf Indien gewandert und ist dort ein Guru geworden. Dritter Vorwurf, ja, Jesus hat es gegeben, er hat gelebt, er ist gekreuzigt, er ist gestorben, aber das Grab ist halt nicht leer, er liegt halt immer noch dort. Vierter Vorwurf, das Grab ist leer, aber die Erscheinungen vom Auferstandenen, die wir gerade vorhin davon gelesen haben, dass Marias Jesus gesehen haben, das war bloß eine Einbildung gewesen. Vielleicht eine psychologische Reaktion, um ein Trauma zu überwinden. Und fünftens, ja, die Jünger haben die Geschichte einfach erfunden. Ihr Rabbi war tot und sie haben nicht gewusst, wie weiter, haben sie gedacht, sie schreiben mal eine lässige Geschichte auf und erzählen die anderen. Mit dem verbunden, und als letzter Vorwurf ist auch, vielleicht haben die Jünger das nicht erfunden, aber das, was wir heute haben, hat gar nichts mit dem zu tun, was vor 2000 Jahren passiert ist. Die Bibel ist verfälscht worden. Der Vatikan hat in einer grossen Verschwörungstheorie all die Buchstaben geändert und auch das angeschrieben, was sie haben wollen. Die haben sicher auch schon gehört, die Vorwürfe. Machen wir miteinander einen Faktencheck. Zum ersten Vorwurf. Jesus hat gar nicht gelebt. Für historische Personen, vor allem wenn sie so alt bzw. schon so weit in der Vergangenheit liegen, ist es manchmal gar nicht so einfach, um direkt zu beweisen, dass es dort gegeben hat. In den allermeisten Fällen schaut man nachher an, was sind die Auswirkungen von dieser Person in der Geschichte. Was sind die Konsequenzen, die Folgen von diesem Leben? Wenn wir das bei Jesus machen, dann sehen wir, etwa 40 nach Christus hat es in Jerusalem die erste Gemeinde gegeben. Ganz kleine Gemeinden, die verfolgt worden sind. Und etwa 100 bis 200 Jahre später ist das im ganzen Römischen Reich damals verbreitet gewesen. In Israel, in der Türkei, in Griechenland, in Italien, in Nordafrika, in Spanien, überall hat man von dem Jesus geredet. Wer hat denn die Idee gehabt, wenn es den Jesus nicht gegeben hat? Und wieso soll sich das so verbreitet haben? Das macht keinen Sinn. Historiker gehen heute eigentlich alle davon aus, egal ob sie an Gott glauben oder nicht, sie gehen alle davon aus, Jesus hat es gegeben. Jesus wird nämlich auch berichtet davon in jüdischen und in römischen Quellen. Dort haben es ganz weltliche Historiker, die da von dem Mann aus Nazareth berichtet, der gekreuzigt worden ist. Der zweite Vorwurf. Jesus ist nicht gekreuzigt worden. Ja, wenn das nicht passiert ist, muss irgendjemand die Geschichte erfunden haben. Das Problem mit dem ist einfach, die Geschichte ist gar nicht so cool. Der Paulus schreibt auch im 1. Korinther ganz am Anfang, wir verkündigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Also irgendjemand hat eine Geschichte erfunden. Die Juden haben die Geschichte blöd gefunden, weil der Messias ist ein Held, der stirbt doch nicht. Und die Heiden haben sie einfach nur peinlich gefunden. Oh, ein Gott, der auf die Erde kommt, der bei uns im Dreck rumwühlt und stirbt. Das geht doch gar nicht. Und die Christen, die sie selber cool gefunden haben, sind für das verfolgt worden. Also gibt es wirklich bessere Erfindungen als so eine Geschichte. Da könnte man bei dem zweiten Vorwurf, Jesus ist nicht gestorben, auch noch sagen, ja, vielleicht ist er ja gekreuzigt worden. Das können wir akzeptieren, aber er ist nicht gestorben. Er war schwer verletzt und hat sich nachher in der Kühle vom Grab erholt. Wie das müsst ihr wissen, römische Kreuzigungen sind nicht erfunden worden für Jesus. Das war damals Daily Business. Die Hinrichtungsmethode par excellence. vor und nach Jesus, etwa 100 Jahre, ist das wirklich täglich gemacht worden. Es gibt sogar eine ganz gruselige Geschichte, wo irgendwie 6'000 Leute aufs Mal hingerichtet worden sind und so entlang von der Straße alle aufgehängt worden sind, als Abschreckung von Verbrechen. Die Römer waren Profis im Hinrichten am Kreuz. Wenn ein Legionär da war und geschaut hat, dann hat er schon gewusst, wer man tot ist. Und falls er trotzdem überlebt hat, als Wunder, dann wäre er schwer verletzt gewesen, mindestens. Und dann hätte man sich das so vorstellen, dass er so Blut überströmt, den Boden entlang kreuzt und nachher zu den Jüngern kommt und sagt, hey, ich lebe noch. Das ist auch nicht das, was irgendwie Sinn macht. Oder? Darum können wir uns auch sicher sein, dass Jesus wirklich gestorben ist. Der vierte Vorwurf, das Grab ist nicht leer, das Grab ist voll. Also das ist für mich der allereinfachste zum Widerlegen. Wie damals hätte ja jeder einfach zum Grab gehen können und klopfen. Hat zwar keine Antwort gegeben, aber man hätte können sehen, da innen liegt ein Leichnam, der Leichnam von Jesus. Also das ist so eine offensichtliche Ansage, dass das Grab leer ist. Die Botschaft hat sich nie ausbreitet. Die Christen laufen um und sagen, das Grab ist leer. Die Römer und Juden hätten einfach können sagen, nein, schau mal da. Das Grab ist überhaupt nicht leer. Aber es ist nicht passiert. Fünfte Anfrage. Die Erscheinungen vom auferstandenen Jesus waren eingebildet. Da gibt es auch Studien und Tests dazu. Und es gibt wirklich so gewisse Sachen, wo man sagt, ja, Halluzinationen sind möglich, das ist ein psychologisches Phänomen. Aber in einzelnen Fällen. Also es kann sein, dass wenn ich in der Wüste wandere und mega Durst habe, dass ich noch einen Gocki-Automat sehe. Aber was nicht kann sein, ist das, was der Paulus berichtet, dass passiert ist. 1. Korinther 15 wieder, lese ich vor. Christus ist auferstanden am dritten Tag nach den Schriften. Dann ist er dem Petrus erschienen, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Etliche aber sind auch entschlafen. Danach erschienen dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber erschien er auch mir. Also es war nicht eine Erscheinung, das waren ganzen Haufen Erscheinungen, verschiedenster Ort, zu verschiedensten Zeiten. Eben, und 500 Leute aufs Mal haben ihn gesehen. Und von diesen 500 Leuten leben die meisten noch. Ich habe heute Morgen vom Ausrotenflur erfahren, dass er gestern den Franz Guggisberg getroffen hat. Und der Franz Guggisberg hat ihm gesagt, er kommt diesen Sommer zurück in die Viva-Kirche und hält 5 Predigten am Stück. Da können wir uns drauf freuen. Urs, stimmt das? Es stimmt nicht. Ihr habt es gar nicht überprüfen, wie der Urs noch lebt. Genauso wie der Auferstehung. Wenn jetzt irgendeiner sagt, ja, der hat den auferstandenen Jesus gesehen, dann hätte man einfach nachfragen und der hat gesagt, wow, von dem weiss ich nicht. Das wäre, wenn er nichts davon wüsste, wäre das auch zu bevorzugen, weil ihr wisst ja, die sind alle verfolgt worden. Nur für das. Also man könnte das Fazit ziehen aus der gegen den Vorwurf, Halluzinationen, die tun nicht mit ihren Jüngern zum Morgenessen. Sie erscheinen nicht vor ganzen Gruppen. Sie gehen nicht durch verschlossene Türen und sie lassen sicher auch nicht ein leeres Grab zurück. Es war also mehr als nur eine Einbildung. Der letzte Vorwurf. Es ist erfunden worden, die Geschichte. Ist es erfunden worden von Jüngern? Da sind wir wieder bei dem Fakt, dass die Story eigentlich gar nicht so cool ist. Oder? Wenn ich eine Story erfinden würde, dann würde ich eine Story erfinden, die mir etwas nützt. Wenn ich 15 bin, würde ich meine Idee fälschen, dass ich in den Club reinkomme. Wenn ich mein Billett vergessen habe, würde ich versuchen, irgendwie ein Billett fälschen, dass ich keinen Bus bekomme. Aber was bringt die Auferstehung der Jünger? Der Jünger, der 12 Jünger von Jesus, hat sie in 11 Fällen den Märtyrer tot gebracht. Und einer ist auf der Insel verbannt worden. Also die Leute sind alle gestorben für ihren Glauben. Wenn es erfunden gewesen wäre, hätte es zumindest spätestens im letzten Moment gedacht, hey, nein, das war nur ein Scherz, wir haben uns etwas eingebildet. Leben finde ich jetzt schon noch cool. Darum alles eingebildet. Aber das ist nicht passiert. Die Leute sind bis ins Äußerste gegangen. dass ich mal auf die Schnelle für die ersten Vorwürfe ein paar gute Argumente finde ich. Aber dann kommen wir noch zu einem, vielleicht zum wichtigsten Vorwurf. Die Bibel ist verändert worden über die Zeit, verfälscht. Der Vatikan hat sich alles nur eingebildet. Oder der Vatikan hat etwas erfunden, damit er an der Macht bleiben kann. Das, würde ich sagen, ist fast das Wichtigste. Wie wenn wir nicht sicher sein können, dass die Texte heute das sagen, was sie damals wollen sagen, dann sind auch die anderen Argumente für die Auferstehung wieder in Frage gestellt. Darum schauen wir doch kurz miteinander noch da rein, in die Wissenschaft der Manuskript. Historikerinnen und Historiker stellen sich zwei Fragen, wenn sie wissen wollen, ist eine Quelle gut überliefert. Erstens fragen sie, wie viele Manuskripte, also Abschriften, gibt es? Weil von diesen Zeiten, also vor 2000 Jahren, gibt es kein einziges Originaldokument. Auch bei der Bibel nicht. Die ersten sind abgeschrieben worden vom Originaldokument. Also wir haben nicht das Evangelium, das Markus selber geschrieben hat. Aber das ist völlig normal. Darum fragt man sich, wie viele Abschriften gibt es von so einem Dokument? Weil je mehr, desto besser kann man vergleichen. Wenn im Manuskript 1 bis 4 steht, Jesus las, und im Manuskript 5 steht, Jesus aß, dann merkt man, wahrscheinlich hat der Schreiber vom 5. Manuskript kurz ein Nickerchen gemacht und auch vergessen, ein L anzuschreiben. Also die erste Frage ist, wie viele Manuskripte gibt es? Die zweite Frage ist, wie viel Zeit liegt zwischen dem Original, dem ersten Text, der von Markus oder von Matthäus geschrieben worden ist, und der frühesten Abschrift, die wir haben. Man kann heute mit wissenschaftlicher Methodik das ziemlich genau bestimmen, wann, von wann ein Dokument kommt. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Bei den Bäumen ist es noch einfach mit den Ringzellen. Bei Dokumenten ist es wahrscheinlich irgendwie so mit radioaktivem Zerfall und so Sachen. Aber man kann das auf alle Fälle. Und, ich nehme es vorweg, je älter der Text, je weniger Zeit vergangen ist, vom Original bis zu der Abschrift, desto besser. Schauen wir doch mal kurz rein, wie viele Manuskripte dass wir aus dieser Zeit haben. Das ist eine Darstellung, Anzahl Manuskripte für antike Werke. Also da haben wir zum Beispiel den Cäsar. Bei dem Zweifel, der niemand das gegeben hat, oder? Oder der Homer Odyssee, kann man heute kaufen im Eure Füssli. Und da seht ihr, 251 Manuskripte gibt es zum Cäsar. Von der Odyssee gibt es 574. Vom Sophokles König Oedipus gibt es drei wirkliche Zettel. Was denkt ihr, was dort ganz links noch fehlt? Die Bibel. Zack. Also das Neue Testament in Griechisch haben wir über 5800 Manuskripte. Und nachher in allen Sprachen, weil die sind ja schnell nachher raus, Latinisch, Syrisch und so weiter aus dem ersten Jahrhundert, haben wir fast 24'000 Manuskripte. Und die kann man alle miteinander vergleichen und schauen, wo steht welcher Buchstabe, was ist echt die bessere Übersetzung. Also ich finde das sehr eindrücklich, wenn man das vergleicht. Dann noch die zweite Frage. Die ist noch ein bisschen komplizierter. Die Jahre zwischen dem Stehungsdatum, das ich vorhin gesagt habe, wann war das Original gewesen, und das früheste Manuskript. Also das Manuskript ist das ganze Dokument in Rot und das Fragment, das ist ein Fötzel, wo vielleicht zwei, drei Worte aufstehen. Oh, sorry, seht ihr es nicht? Excuse. Ich gehe zum Kreuz. Genau. Da, wieder beim Cäsar. 844 Jahre zwischen dem, dass der Cäsar aufgeschrieben hat, und das Dokument, das wir jetzt haben. Dann da, Homers Odyssee, über 400 Jahre bis zum ersten Dokument. Bis zum ersten Fragment, excuse. Ja, das ist nur ein Fragment. Vom Cäsar haben wir das ganze, wir haben das ganze Buch gar nicht. Homers Odyssee, 400 Jahre bis zum ersten Fragment. 1600 Jahre, nachdem der Homer das geschrieben hat. Irgendwann im Mittelalter oder so. Von dort ist das erste Buch, wo der ganze Text drin steht, den wir heute im Eure Füssli haben. Was denkt ihr, was da links noch fehlt? Die Bibel. Schauen wir mal da. Was steht da? 26. Also das älteste Fragment, das wir haben aus der Bibel, P52 heisst das, das ist so ein Fötzel vom Johannesevangelium. Das ist etwa aus dem Jahr 105. Und man nimmt da, der Johannes hat das 80 nach Christus geschrieben. Also 20 Jahre nach dem Original haben wir das älteste Dokument. Und die älteste komplette Bibel ist 225 Jahre nach dem Original erhalten. Codex Sinaiticus heisst der. Weil die ganze Bibel, wirklich, 30, 40 Jahrhundert, die ganze Bibel ist schon um und man kann es vergleichen. Also ich finde das super eindrücklich, wenn man das mit diesen riesigen Balken da vergleicht. Und das ist die Bibel. Also das ist eine Darstellung für weltliche Historiker, die einfach antike Dokumente miteinander vergleichen. Und ich schließe aus dem, dass die Bibel bzw. das Neue Testament eigentlich so am besten dokumentierte historische Zeugnis aus der Antike ist. Es ist die beste überlieferte Quelle. Was bedeutet das? Machen wir ein Fazit zu diesem Faktencheck. Jesus hat sicher gelebt. Jesus ist gestorben. Das Grab war leer. Die Zeugen waren bereit, für ihren Glauben zu sterben. Die Berichte der Auferstehung sind historisch glaubwürdig. Einerseits, weil wir all die Manuskripte haben, aber auch, das habe ich gar noch nicht erwähnt, weil die Berichte untereinander, die vier Evangelien zum Beispiel, immer kleine Abweichungen haben. Im Markus ist zum Beispiel Salome auch im Grab, im Matthäus nur die beiden Marias. Und das vor Gericht, wenn du verschiedene Augenzeugen vor Gericht befragst, ist das ein Zeichen für Authentizität der Zeugen. Weil jeder erinnert sich ein bisschen anders. Aber das Zentrale ist bei allen gleich. Und eben das Neue Testament ist die am besten überlieferte Quelle aus der Antike. Was ist die beste Erklärung für das alles, wenn wir diese Faktengrundlage haben? Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Ich finde es immer wieder schön, mir die Sachen vor Augen zu halten, über das nachzudenken. Weil es zeigt mir auch, mein Glaube ist mehr als einfach ein schönes Gefühl. Wir glauben da etwas, was wirklich in der Geschichte passiert ist. Wir müssen unseren Verstand nicht an der Garderobe draussen abhalten, annehmen, wenn wir da in den Gottesdienst kommen. Ich muss nicht intellektuellen Selbstmord begehen, um Christ zu sein. Wir dürfen und wir sollen unseren Verstand brauchen. Gott fordert uns auf, mit unserem Verstand ihn zu ehren. Wir dürfen unser Hirn anstellen und ich verstehe. Aber den Kopf anstellen ist nur der erste Schritt im Glauben. Was nachher noch passieren muss, ist das Annehmen, merken, oh, das hat auch etwas mit mir zu tun. Und Ja zu sagen zu dem. Darum, für den zweiten Teil, meine Frage. Jesus ist auferstanden. Und jetzt, so what? Was hat das mit mir heute zu tun? Warum ist es denn so cool, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Hier, da kommen wir zurück zu der zweiten Bibelstelle, wo Barbara uns so schön vorgelesen hat. Aus der Offenbarung. Nur noch zwei Vers aus dem Ganzen. Er, also Jesus, legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Todesreiches und des Todes. Der auferstandene Jesus hat sich also nicht nur gerade nach im leeren Grab der Jünger zeigt, sondern da, völlig aus dem Nichts, erscheint er dem Johannes. Und er sagt nicht einfach, heute da bin ich, sondern ich bin im Wald da gewesen. Jetzt aber nicht mehr. Ich finde die echte Formulierung finde ich so krass, besser geht es eigentlich gar nicht mehr. Er sagt, ich bin tot gewesen, etwas, was noch niemand von uns hätte sagen können. Jetzt aber nicht mehr. Und ich lebe, und zwar nicht einfach irgendwie, zum Beispiel so wie der Lazarus hätte können sagen, ich lebe wieder. Sondern ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Riese obendrauf, als Kür, lebt er nicht nur von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern er hat gerade noch die Schlüssel vom Tod mitgenommen. Da kommt niemand mehr rein. Jesus selber bestätigt damit, dass er den Tod besiegt hat durch seine Auferstehung. Der Tod, der da beschrieben wird in dieser Stelle, ist die lebensfindliche, macht. Die Sphäre, wo die Toten hingehen. Im Alten Testament hat man das auch den Sheol genannt. Und Jesus hat jetzt eben den Schlüssel. Bis anhin hat der Tod den Schlüssel bei sich gehabt und hat mich aufgemacht, wenn jemand gestorben ist, und dann wieder zugemacht. Jetzt hat Jesus die Schlüssel vom Tod geklaut. Das ist schon noch frech. Das heisst, das Kapitel von der Rückführung von der ganzen Schöpfung weg von der Macht vom Tod zurück zu der Macht vom Schöpfer hat angefangen. Das Gericht über die gottfindliche Macht kündigt sich an. Der Tod hat seinen Schrecken verloren über die Gemeinde, über die Gläubigen. Bis jetzt ist der Tod der absolute Endgegner von uns allen. Egal wie hoch wir gestiegen sind im Leben, der Tod ist der Great Equalizer. Egal wie reich wir sind, egal wie viel Erfolg wir haben, der Tod macht alles zunichte. Aber jetzt ist Jesus gekommen und hat gesagt, ja, ich habe es im Fall erlebt. Und es geht nachher weiter. Der Tod hat seine Endgültigkeit verloren. Darum singen wir auch, O Tod, wo ist dein Stachel? Der Sieg über den Tod, durch die Auferstehung von den Toten, ist aber nicht einfach so aus dem Nichts von Jesus erfunden worden. Sondern das war das, was die Juden seit dem Alten Testament sich erhofft haben. Für das Ende der Welt. Sie haben gehofft, seit den Zeiten vom Alten Testament, dass am Ende der Welt, wenn alles fertig ist, die Gerechten wieder werden auferstehen und zu neuem Leben erweckt werden. Dass Jesus bereits jetzt mit in der Geschichte auferstanden ist, nimmt sozusagen also die Erwartung vorweg. Alle die sich auf Jesus einlegen, können bereits jetzt das Leben haben, das am Ende der Zeit kommt. Jesus ruft am Kreuz, es ist vollbracht. Damit meint er auch, dass mit seiner Auferstehung, mit seinem Kreuzestod und Auferstehung ein Wendepunkt erreicht ist. Es ist nicht das Ende, sondern es geht weiter. Es ist ein Neuanfang gesetzt in der Geschichte. Jesus ist der Anfang der neuen Schöpfung. Es ist der Anfang der kommenden Geschichte von Gott mit seinen Menschen. Es ist nicht der Abschluss der Geschichte bis jetzt, sondern der Anfang und die Eröffnung von einem künftigen ewigen Leben. Und das künftige ewige Leben, das ist eben am Ende. Darum ist in Jesus gleichzeitig Anfang und Ende. Wie er da auch so schön sagt. Da sagt er, der Erste und der Letzte. Kann man als Anfang und Ende, als Alpha und Omega übersetzen. Es ist das Ende der Welt, von allen Zeiten, wo wir ja hoffen, irgendwann kommt Jesus wieder. Das, was dort passiert, ist nichts anderes als das, was in der Auferstehung schon passiert ist. Es ist wie eine Vorwegnahme, eine Antizipation, sagt man auch so schön. Und in dem Innen ist für uns in der Welt etwas Neues aufgebrochen, ein neuer Anfang, ein neues Leben. Die Königsherrschaft von Jesus hat jetzt angefangen. Der Tod ist nicht mehr länger regierend in dieser Welt. Mit der Auferstehung tut auch der Vater seinen Sohn bestätigen, in dem, was er gesagt hat. Jesus hat ja vor seinem Tod gross erzählt, ich bin gesendet von meinem Vater. Und er hat erzählt, das Königreich von Gott ist näher, kehrt um. Er ist als Gotteslästerer hingerichtet worden und alle haben gedacht, ja gut, in dem Fall hat das nicht gestimmt. Aber Jesus steht bedingungslos zu seinem Sohn. Indem er ihn auferweckt von den Toten, sagt er, mal, das stimmt. Das Königreich ist nah. Also der Vater bekennt sich zum Sohn, so wie der Sohn sich zum Vater bekannt hat. Und ich glaube, für uns darf das Gleiche gelten. Wenn wir uns zu Christus bekennen, dann wird er sich auch zu uns bekennen. Du verstehst für mich also, wenn ich weiss, dass Gott mir treu wird sein, auch über den Tod raus, dann verändert sich mein ganzes Leben vor dem Tod. Weil ich muss nicht mehr länger Angst haben, zu kurz zu kommen. Ich muss mich nicht mehr fürchten, etwas zu verpassen. Ich muss nicht selber dafür sorgen, dass ich das überkomme, was ich brauche. Ich kann mich unter den Willen von Gott stellen, weil er in Jesus gezeigt hat, dass sein Willen ist, dass wir mit ihm leben. Und etwas Besseres kann ich mir nicht vorstellen. komme zum Schluss. Die Verstehung ist also gleichzeitig das vorweggenommene Ende der Welt und ein Neuanfang. Darum sagt Jesus eben, ich bin der Erste und der Letzte. Mit mir fängt alles an und mit mir wird alles aufhören. Am Ostersonntag von der Auferstehung feiern wir das. Und das ist immer auch ein guter Moment, zum selber einen Neuanfang zu wagen. Jesus schenkt uns ein neues Leben, eine neue Möglichkeit umzukehren und unser Leben wieder neu auf ihn auszurichten. Ein Sakrament, wie man geschichtlich traditionell sagt, ein Zeichen, das in der Geschichte der Kirche seit den Zeiten des Neuen Testaments wie kein anderes für den Neuanfang steht, ist die Taufe. Und traditionell sind Täuflinge immer auch am Ostersonntag getauft worden. Man hat die Auferstehung gefeiert und nachher auch gerade die Auferstehung von den Täuflingen mitgefeiert. Weil in der Taufe sterben wir den Tod von Jesus mit. Der Paulus schreibt im Römer: Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. In der Taufe starten wir unser Leben als Gläubige und nehmen das Ende von unserem Leben vorweg. Wir sagen, am Ende vom Leben werde ich sterben, in Hoffnung und auf das Vertrauen auf Jesus, dass es nach meinem Tod weitergeht. Ich glaube, die allermeisten von euch haben den Schritt von der Taufe bereits gemacht. Das finde ich wunderschön. Falls es jetzt aber gleich jemand hat unter euch, der noch nicht die Taufe gemacht hat, möchte ich dich ermutigen, den Ostersonntag zu nehmen als Chance und dich zu fragen, ob du dich taufen lassen willst. Falls ja, kannst du gerne auf einen von uns aus der Leitung zukommen und wir werden uns Zeit nehmen, dich auf diesen wichtigen Schritt vorzubereiten. Für alle anderen von uns möchte ich heute Morgen die Möglichkeit bieten, dass wir uns an unsere Taufe erinnern. Das ist ja nicht etwas, was wir immer wieder machen, sondern das machen wir einmal. Wir vollziehen die Taufe einmal in unserem Leben, aber der Rest von unserem Leben hat mit dieser Taufe zu tun, weil der Rest von unserem Leben hat mit Aufgabe, dass das, was wir in der Taufe schon bezeugen und vollzogen und bezeugt haben, auch Wirklichkeit werden zu lassen. Darum lohnt es sich, habe ich das Gefühl, heute Morgen einen Moment zu nehmen, um neu ernst zu machen mit dieser Tatsache der Taufe. Wir werden gerade nachher ein Instrumentalstück hören von der Lois und ihr werdet nachher die Möglichkeit haben, da nach vorne zu kommen. Kannst du mir kurz helfen? Und dann für euch ganz persönlich euch zu erinnern an eure Taufe. Wir haben das so noch nie gemacht. Ich werde auch mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich habe einfach eine Schüssel mit ein bisschen Wasser mitgenommen. Zuerst haben wir noch überlegt, ob wir in Ringwiler Wehen holen sollen. Stina hat nachher gesagt, das ist ein bisschen unhygienisch. Ich glaube, so ist es schon auch gut. Es geht ja ums Symbol, ums Zeichen. Wenn das etwas ist, was ich gerne machen möchte, sind ihr herzlich eingeladen, um nachher während dem Instrumental führen zu kommen. Ihr könnt eure Finger ins Wasser tauchen und euch ein kleines Kreuz auf die Stirn machen, als Erinnerung an eure Taufe. Als Erinnerung, dass ihr mit Jesus gestorben seid, dass ihr einen Neuanfang für euer Leben gesetzt habt. Und dass ihr jetzt auf Hoffnung und im Vertrauen auf euer Ende in Christus hinlebt.